Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wie der Vertreter des Herrn Reichspostministers bereits bekannt gab, erheben wir vorläufig keine Fernsehgebühr. Laut Abmachung mit dem Reichspostministerium genügt für jeden, der fernsehen will, die Anmeldung auf dem gewöhnlichen Wege der Rundfunkanmeldung. Darüber dürfen wir aber nicht versäumen, heute mit aller Klarheit am Beginne einer weltumwälzenden neuen Entwicklung herauszustellen. Das Fernsehen muss uns wirklich zusätzliche Kulturmöglichkeiten schaffen. Es muss neuen künstlerischen Formen und Äußerungen Bahn freigeben. Es wird uns eine unerhörte Vertiefung des politischen Gemeinschaftserlebnisses bringen durch das Mitwirken des Auges.
Das war am 22. März 1935. Montag ist es also genau 75 Jahre her, dass das Fernsehen in der Welt erstmalig in den Regelbetrieb ging. Hier in Berlin, Brandenburg, in dieser Region. Dazu mehr am Ende des Medienmagazins vom 20. März 2010. Vorher hören Sie mehr zur Abschaffung der Werbung bei ARD und ZDF und zur Diskussion um den neuen Jugendschutzmedienstaatsvertrag. Dazu vom gerade stattfindenden Politcamp in Berlin mehr und das alles ohne Bewegtbild.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Medien, Politik.
Seit dem 3. November 1956 gibt es sie im bundesdeutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Werbung. Zum 61. Geburtstag im Jahre 2017 soll sie voraussichtlich sterben. Sterbehilfe gibt die Politik. Am Telefon Marc-Jan Eumann, er ist Vorsitzender der Medienkommission beim SPD-Parteivorstand in Berlin. Was hat sich denn geändert, dass eine jahrzehntelange Praxis nun beendet werden soll?
Guten Abend, Herr Wagner. So dramatisch, wie Sie schildern, muss es gar nicht sein. Zunächst, wenn man heute die duale Rundfunkordnung erfinden würde, also im Jahr 2010, auf der einen Seite ein gebührenfinanzierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk, auf der anderen Seite ein kommerzieller Rundfunk, dann käme niemand ernsthaft auf die Idee, für auch die gebührenfinanzierte Seite Werbung und Sponsoring zuzulassen. Das hat sich, wie Sie richtigerweise gesagt haben, historisch entwickelt, aber nach 61 Jahren darf man die Frage stellen, hat es beiden Systemen gut getan? Ist es die richtige Entwicklung? Und immer mehr, und ich bin Ministerpräsident Kurt Beck sehr dankbar, dass er jetzt konkret einen Stufenplan vorgelegt hat, kommen eben zu der Erkenntnis, es ist besser für beide Seiten, dass ARD und ZDF im Fernsehen auf Werbung verzichten, und zwar nur im Fernsehen und beim Fernsehen auch noch mit der Ausnahme Sport, das heißt über Werbung im Hörfunk, wird in diesem Stufenplan nicht gesprochen.
Das ist erstmal eine These oder eine Behauptung, eher eine Hypothese, dass es beiden Seiten besser geht. Woran machen Sie das fest?
Also das eine ist, und das ist mir aus Sicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ganz wichtig, dass ich in der digitalen Welt die Werbefreiheit im Fernsehen für ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal halte. Ich glaube, dass unterm Strich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ohne Fernsehwerbung eine höhere Akzeptanz erfahren wird. Sie können es im Online-Bereich sehen, wie wohltuend ist das Online-Angebot von ARD und ZDF und auch dem Deutschlandfunk, das nicht ständig durch Werbung und Pop-ups behindert wird. Das ist eine Wohltat und ich glaube, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer das genauso empfinden, indem sie sich freuen, dass ihr gebührenfinanzierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk ohne Werbung auskommen.
Darf ich Sie da gleich unterbrechen, weil das heißt ja, übersetzt, die kommerziellen Angebote sind dann unattraktiver und verlieren dann vielleicht Zuschauer?
Inwiefern? inwiefern sollen die kommerziellen Angebote unattraktiver werden?
Weil Sie sagen, dass dann möglicherweise die Akzeptanz von ARD und ZDF steigt. Das geht natürlich zu Lasten der Privaten, weil mehr Zeit als 24 Stunden täglich Fernsehen geht ja nicht.
Ja, das ist eine interessante These. Ich sage, der Zuschauer weiß ja genau, dass sich die kommerziellen Anbieter eben unter anderem auch durch Werbung finanzieren müssen. Dafür bekommen sie ja keine Gebühren. Und das gelingt, das Geschäftsmodell ist in Deutschland hervorragend gelungen. Wir haben die vielfältigste und, das sage ich selbstbewusst, auch die beste Free-TV-Landschaft in Europa. Das hat damit zu tun, dass es den kommerziellen Anbietern gelungen ist, genau die richtige Balance zwischen guten Inhalten und eben auch der Werbung zu finden. Das ist das Geschäftsmodell, was die Menschen kennen. Und deswegen glaube ich, dass die Programmmacherinnen und Programmmacher auf der kommerziellen Seite dann auch damit umgehen. Aber klar ist natürlich auch, dass das Werbegeld, was dann nicht mehr bei ARD und ZDF landen wird, nicht eins zu eins auf die kommerzielle Fernsehanbieterseite wechselt. Denn wir erleben seit einigen Jahren, auch getrieben durch Digitalisierung, dass sich die Werbewirtschaft in dem Schalten ihrer Anzeigen und Hinweise verändert. Vieles geht online und da ist der Öffentlich-Rechtliche ja schon längst akzeptiert werbefrei.
Ich sagte es eingangs, es gibt einen konkreten Zeitplan. Vielleicht können Sie den ganz kurz erläutern und auch den Autor dieses Zeitplans nennen. Ist das nur Ministerpräsident Kurt Beck oder gibt es da ein Team dahinter?
Also zunächst zum Zeitplan. Wir beraten gerade ein neues Gebührenmodell für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Länder, die dafür die Verantwortung tragen, sind getrieben von der Erkenntnis, dass auch dieses alte Gebührenmodell der Renovierung bedarf. Und Kurt Beck hat jetzt gesagt, im Zusammenhang mit der Erledigung dieser Aufgabe ein neues Gebührenmodell zu finden, hat er einen konkreten Fahrplan. Dieses neue Gebührenmodell soll greifen ab 2013 und dann soll in zwei weiteren Schritten, nämlich 2015 bis 2017 abschließend, das Thema Werbung im Fernsehen mit der Ausnahme von kulturellen und sportlichen Großereignissen beendet sein. Das ist von heute aus gesehen eine Perspektive für 7 Jahre. Da können sich alle gut drauf einstellen und ich will ein bisschen auch die Dimension gerade rücken. Ich konnte diese Woche noch lesen, dass die Werbetöchter behauptet hätten, es ginge da um eine Summe von 1,42 Euro. Das ist eine leider unredliche Diskussion, denn wenn man das Thema Hörfunk ausklammert, wenn man das Thema Sport ausklammert, so landen wir im Bereich Fernsehen bei ARD und ZDF jeweils bei einer Größenordnung von unter 40 Cent mit Sicherheit. Und diese Zahlen sehen dann doch schon ganz anders aus.
Dennoch hat ja tatsächlich die Werbefreiheit einen Preis, den dann in dem Fall der Gebührenzahler zu zahlen hat. Das ist so eine Art Solidarbeitrag für die kommerziellen und für die Werbefreiheit, für das Ästhetische, für die Anmutung, für die Neue bei ARD und ZDF.
Nein, es ist kein Solidarbeitrag für die kommerziellen. Gleichwohl trägt Medienpolitik Verantwortung dafür, dass wir auch in Zukunft eine vitale und auch ökonomisch erfolgreiche Free-TV-Landschaft haben. Ich sage es nochmal, überall in Europa ist Fernsehen entweder schlechter und oder auch teurer. Und deswegen lohnt es sich im Jahr 2010 nach Wegen zu suchen, wie wir diese erfolgreiche duale Rundfunkordnung, die wir in Deutschland geschaffen haben, auch in digitale Zeiten bringen. Also das ist das eine. Und das andere hat nicht nur was mit Ästhetik zu tun, sondern Sie kennen die Debatten darüber, dass insbesondere im Vorabend ARD und ZDF immer dem Vorwurf aufgesetzt sind, dass sie dort sich annähern an kommerzielle Angebote. Das ist eine Debatte, die schwer zu bestehen ist. Und ich glaube, dass die Freiheit von Werbung auch im Vorabend nochmal alle Beteiligten dazu ermuntert, hier was ganz anderes auszuprobieren, um die Einzigartigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gebührenfinanziert in Deutschland unter Beweis zu stellen. Darauf freue ich mich Und wenn ich diesen Satz anfügen darf, dann folgender: Ich bin einigermaßen irritiert darüber, dass ARD und ZDF nicht die Chancen dieser Debatte für sich begreifen, sondern auch hier in einer Abwehrhaltung sich befinden, Zeugen benennen, die mit ihrem Programmauftrag nur sehr, sehr mittelbar etwas zu tun haben. Also ein bisschen mehr Offensive und ein bisschen mehr neue Chancen ergreifen, täten ARD und ZDF ganz gut.
Meine Aufgabe ist es jetzt nicht, diese Position zu verteidigen, aber auch aus der Politik kam ja jahrelang nur Skepsis. Ich erinnere an die Zeit 2002, als zum Beispiel ein Ministerpräsidententreffen Harald Ringsdorf hier im Medienmagazin sagte, er könne sich es nicht vorstellen, zum Beispiel durch eine Erhöhung der Rundfunkgebühr die Werbeverluste bei ARD und ZDF auszugleichen.
Ich bin der Auffassung, dass im bisherigen Rahmen, also die Werbung ist ja im Öffentlich-Rechtlichen doch deutlich eingeschränkt, auch Werbung in den Öffentlich-Rechtlichen weiterhin möglich sein sollte. Das würde auf der anderen Seite dazu führen, dass, wenn Sie den öffentlich-rechtlichen Auftrag sicherstellen wollen, dann Gebührenerhöhungen im Öffentlich-Rechtlichen stattfinden müssten. Und das ist auch nicht das, was wir wollen.
Also da ist auch ein Umdenkungsprozess nötig, sage ich mal. Aber was macht es Sie so optimistisch, dass es nun diesmal gelingt, nachdem die Debatte schon so alt ist?
Also die Debatte ist nicht nur alt, sondern sie ist immer wieder neu. Und es ist auch gut, dass man diese Debatten immer wieder neu führt. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Länder dabei sind, ein neues Gebührenmodell zu finden. Dieses Gebührenmodell wird, das ist unsere Position, die Position der SPD-Medienkommission, langfristig die Sicherheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit Blick auf die Finanzierung gewährleisten. Und in diesem Kontext hat Ministerpräsident Kurt Beck gesagt, in diesem Kontext ist es sinnvoll, dass wir das Thema Fernsehwerbung nochmal anpacken, und diesmal packen wir es an und setzen es um.
Das ist die Prognose von Marc-Jan Eumann, er ist Vorsitzender der Medienkommission beim SPD-Parteivorstand in Berlin, und spätestens in 7 Jahren wissen wir, ob die Fernsehwerbung in ARD und ZDF dann tatsächlich tot ist nach 61 Jahren. Dankeschön.
Herr Wagner, herzlichen Dank und auch herzliche Grüße nach Berlin-Brandenburg an Ihre Hörerinnen und Hörer.
Fats Domino von den Werbekreativen für einen Kraftstoffhersteller in den 90er Jahren in die Fernsehwerbung geschickt. Mehr zur Werbefreiheit bei ARD und ZDF gleich. Im dualen System ginge es beiden Seiten besser, wenn die Fernsehwerbung bei ARD und ZDF verschwinden würde. Es gibt allerdings noch eine Seite. Am Telefon jetzt Joachim Schütz, Sprecher der Organisation Werbungtreibende im Markenverband OWM. Warum braucht die werbetreibende Wirtschaft den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Herr Schütz?
Das ist relativ einfach. Und zwar, das Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist nun mal anders wie das Programm der Privaten. Und mit diesem Programm werden eben, sage ich mal, Zuschauer erreicht, die eben im Privaten nicht erreicht werden. Das heißt, für die werbungtreibende Wirtschaft bieten die Programmumfelder von ARD und ZDF hochwertige Zielgruppen, die einfach wichtig sind, damit wir einfach über unsere Marken kommunizieren können.
Aber es gibt auch immer wieder Studien, gerade nach der letzten Unterschichten-Fernsehdebatte zum Jahrtausendwechsel, dass auch gebildete Menschen kommerzielle Funkmedien nutzen.
Ja, das ist natürlich richtig. Ich würde auch diese Debatte jetzt, sage ich mal, nicht in den Vordergrund unserer Argumentation stellen. Fakt ist nur, dass die Zuschauerstruktur bei ARD und ZDF unterscheidet sich eben schon deutlich von der Zuschauerstruktur der Privaten. Und wenn wir dort eben nicht werben können, dann geht uns einfach der Zugang zu vielen wichtigen Zielgruppen verloren. Darüber hinaus darf man auch eines nicht vergessen, zum Beispiel nach 20 Uhr, wo die Unternehmen ja nur über Sponsorenhinweise auf sich aufmerksam machen dürfen. Nach 20 Uhr schauen immerhin fast 50% der Bevölkerung, der erwachsenen Bevölkerung, ARD und ZDF. Und wenn ich dort jetzt alles abschaffe, dann können wir diese Menschen gar nicht mehr erreichen. Und das kann wirklich nicht im Sinne auch des Erfinders und wirklich der Politik sein.
Aber verliert das Fernsehen nicht die Funktion des Leitmediums jetzt mal über den Zeitraum hin betrachtet, wo die Werbung abgeschafft werden soll? Also 2017, das ist ein langer Zeitraum. Keiner weiß, ob nicht gleich das Internet das bessere Werbeumfeld ist.
Sicherlich wird die Bedeutung des Internets weiter zunehmen. Internet ist ja heute schon ein Medium von vielen Menschen ganz intensiv genutzt wird. Nichtsdestotrotz, Fernsehen bleibt erstmal natürlich ein wichtiges Medium, genauso wie Radio wichtig bleibt. Genauso, man darf ja nicht vergessen, es ändert sich ja nichts nach dem Motto, morgen guckt keiner mehr TV, morgen liest keiner mehr eine Zeitung. Das bleibt ja alles parallel vorhanden. Sicherlich, die Gewichte verschieben sich und natürlich darauf müssen auch die Unternehmen reagieren. Aber trotzdem, gerade deswegen brauchen wir auch heute noch Werbung und die Werbemöglichkeit in ARD, ZDF und brauchen das eben auch noch in 10 Jahren.
Es sieht so aus, als ob Sie kaum Verbündete haben. Selbst der Verband der privaten Rundfunk- und Telekommunikation e.V. ist ja dafür, dass die Werbung bei ARD und ZDF verschwindet, in der leisen Hoffnung, dass dadurch, sagen wir mal, die Wirtschaftsflaute der werbefinanzierten Funkmedien ein bisschen aufgefangen werden kann.
Also der Verband der privaten Fernsehsender dafür ist, sage ich mal, den Mitbewerber dort zu beschneiden. Das darf natürlich nicht überraschen. Aber wir haben natürlich auch mal unsere Mitgliedsunternehmen gefragt, stichprobenartig. Und ich glaube, da macht man sich was vor. Wenn wirklich dieser Fehler begangen würde, dass man die Werbemöglichkeiten in ARD und ZDF beschränken würde, keiner braucht davon ausgehen, dass wirklich dann die Gelder woanders hinfließen, nein, also in die privaten Fernsehsender fließen oder zum Beispiel auch zu den Zeitschriftenverlegern. Diese Gelder würden die Unternehmen eher dann tatsächlich in Internetaktivitäten, in Verkaufsförderungsmaßnahmen und so weiter stecken. Aber sicherlich nicht in die privaten TV-Sender. Dort gibt es aus Sicht der Unternehmen ohnehin schon genug Werbung.
Nun soll ja der Ausgleich für den Wegfall bei ARD und ZDF der Werbung durch eine Rundfunkgebühr aufgefangen werden. Die kommt natürlich der werbetreibenden Wirtschaft nicht zugute, aber dennoch, welche Meinung haben Sie dazu?
Nun, ich finde, es ist einfach völlig unverständlich, dass man gerade in der aktuellen Zeit über Dinge redet, die letztendlich nur dazu führen, dass man dem Wähler, dem Bürger noch tiefer in die Tasche greift. Ich meine, es geht doch darum, auch die Haushalte zu entlasten, den Menschen zu entlasten. Und egal wie hoch die Erhöhung ist, ob es 50 Cent sind, ob es 1 Euro ist, es trifft ja nicht die, die das Geld haben, nicht die gut verdienenden Haushalte. Es trifft gerade die mittleren und kleineren Einkommenshaushalte und es sind ist eben die Krankenschwester, es ist der Arbeiter bei Obel, es ist der Polizist, der getroffen wird und es ist für mich völlig unverständlich, wie man über eine Erhöhung der Rundfunkgebühren überhaupt nachdenken kann. Es wäre ja vielleicht mal der umgekehrte Weg sinnvoll, ein bisschen mehr Werbung und dafür eine Senkung der Rundfunkgebühren, darüber sollte die Politik mal nachdenken.
Nun ist ja die Radiowerbung noch nicht davon betroffen. Haben Sie Signale, dass da auch irgendwie dran geschraubt werden soll?
Ich habe mit, Wohlwollen festgestellt, dass man das erstmal außen vor lassen möchte. Das ist auch gut so, denn was passieren würde, wenn man wirklich auch die Radiowerbung in der ARD in dem Falle ja nur verbieten würde oder einschränken würde, würde Radiowerbung generell so uninteressant für die werbenden Unternehmen werden, weil einfach die privaten Sender nicht genügend Leistung zur Verfügung stellen, dass man wahrscheinlich völlig die Gelder abziehen würde und nun mal die Privaten gerade, existieren ja nur durch Werbeeinnahmen und das würde wirklich zu einem Sterben von Privatsendern auch im Radio führen. Ich glaube, das ist erkannt, das ist nicht gewollt und insofern ist das erstmal ein gutes Signal.
Was mich überrascht hat in der ganzen Diskussion ist, dass ARD und ZDF zugebilligt wird, ein ästhetisch anspruchsvolleres Programm machen zu können und da wäre Fernsehwerbung irgendwie störend, so höre ich aus dieser ganzen Debatte heraus und in der Tat, wenn man Umfragen zur Kenntnis nimmt, wird natürlich Werbung oft als sehr störend empfunden, aber auch gerade Radiowerbung wird oft als sehr lästig empfunden, das liest man auch bei Foren Radio 1 betreffend. Ist das nicht auch ein Argument dafür, Werbung aus den öffentlich-rechtlichen Funkmedien zu entfernen?
Also ich weiß jetzt nicht, welche Zuschauerbefragungen Sie kennen. Also kürzlich wurde eine Studie, auch eine Umfrage durchgeführt bei ungefähr 2000 repräsentativ ausgewählten Zuschauern. Und da hat man gefragt, okay, wie seht ihr eigentlich Werbung und TV-Sponsoring? Es geht da nur um TV. Ja, und das Interessante ist doch, dass 80% der Zuschauer sagen, dass sie Sponsoring nicht stört und auch wenn man dann weiterfragt, dann sagen die Leute auch zu mehr als 80%, dass Werbung aus ihrer Sicht ein Teil des modernen Lebens ist, einfach dazugehört. Ich glaube, Störend wird es dann, wenn Werbung nicht gut gemacht ist. Insofern ist es einfach wichtig, sicherlich für werbungtreibende Unternehmen, für Agenturen, einfach noch mehr Energie da reinzustecken, Werbung besser zu machen. Ja, ich glaube, Werbung gehört dazu und ist Teil des gesellschaftlichen Lebens. Man muss es aber auch gut machen.
Sie haben vor einem halben Jahr, glaube ich, war das, eine Studie erarbeiten lassen, die zur Erkenntnis kommt, dass Werbung so eine Art Grundrecht ist. Das heißt also, man kann eigentlich nicht die Werbung verbieten. Das sei rechtswidrig.
Es gibt das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, ja, und das ist schon verankert und ein ganz, ganz wichtiges Grundrecht. Und das gilt natürlich auch für werbende Unternehmen, denn das kann man natürlich nicht verbieten. Und insofern haben wir das tatsächlich untersuchen lassen von einem sehr renommierten Verfassungsrechtler, und der kommt tatsächlich zu der Schlussfolgerung, wenn man Werbung, generell wurde gar nicht untersucht, sondern wirklich nur Werbung in ARD und ZDF verbieten würde, dann wäre das ein verfassungsrechtliches Problem und man hätte große Chancen, dort eben auch über das Verfassungsrecht, den Zugang zu ermöglichen.
Aber Recht muss man durchsetzen. Würden Sie so weit gehen?
Wenn es notwendig ist, dann würden wir sicherlich auch diese Option in Erwägung ziehen, denn es geht hier wirklich um ein Grundrecht, und um Grundrechte, glaube ich, muss man streiten, wenn sie nicht mehr vorhanden sind.
Meint ja auch im Schütz, er ist Sprecher der Organisation Werbung Treibende im Markenverband OWM. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Der, ohne dass er es selbst erleben konnte, für einen Autohersteller werbende Louis Armstrong. Mehr zu den Anfängen der bundesdeutschen Fernsehwerbung als Bonustrack im Podcast dieser Medienmagazin-Ausgabe. Und mit diesem wundervollen Lied ist es seit einer Minute auch Frühling.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Gleich mehr vom Politcamp in Berlin zum neuen Jugendschutz-Medienstaatsvertrag. Radio 1 Medienmagazin. Heute und morgen diskutiert die Netzgemeinde im Berliner Radialsystem im Politcamp über netzpolitische Themen, unter anderem auch über den neuen Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, der in der nächsten Woche vermutlich von allen Länderchefs bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin abgezeichnet wird. Geladen war auch in Berlin der SPD-Medienpolitiker Martin Stadelmeier, der am dichtesten an den Ministerpräsidenten dran ist in dieser Frage. Ich fragte ihn vorhin, was sich denn mit dem neuen Jugendmedienschutz-Staatsvertrag ändern wird.
Wir wollen künftig ein sogenanntes nutzerautonomes System einführen. Das heißt, Eltern können entscheiden, wie sie mithilfe von Jugendschutzprogrammen ihre Kinder unter 18 Jahren schützen wollen vor unliebsamen Angeboten im Netz.
Und das kann man gesetzlich regeln? Das ist doch eigentlich Privatsache, oder?
Nein, das kann man gesetzlich insofern regeln, als dass man Verpflichtungen einführen kann, die es Eltern erlauben, das dann auch einigermaßen zuverlässig zu tun. Denn man kann keinem Elternteil zumuten, sich das Internetangebot immer jeweils anzuschauen und dann zu entscheiden, was ihre Kinder sehen sollen oder nicht. Das wäre einfach völlig lebensfern, sondern dafür braucht man Hilfen über Jugendschutzprogramme beispielsweise.
Wie soll das praktisch ablaufen? Also irgendwann ist dieses Gesetz mit einem Stichtag aktuell. Und was muss man dann machen als Vater, als Mutter und als Jugendlicher?
Wir setzen darauf, dass es Angebote von der Industrie geben wird, insbesondere von den Providern, dass Eltern schon, wenn sie Internetanschlüsse bestellen, beispielsweise einen eigenen Internetanschluss für ihr Kind bekommen, oder dass sie auf ihrem PC oder auf der Browserebene entsprechende Programme installieren können.
Also das ist so eine Art Analogie wie zum Fernseher, wo man auch so eine Art Filtertaste hat, um bestimmte Programme auszublenden.
Ja, genau so ist es gedacht.
Das klingt alles erstmal plausibel, hat allerdings in Berlin im Radialsystem dann doch für teilweise auch heftige Diskussionen geführt. Hören wir mal ganz kurz rein.
Wissen Sie, was man diesem Vertrag vor allem anmerkt? Dass er vor allem von Rundfunkpolitikern ausgearbeitet wurde, weil der Jugendschutzmedienstaatsvertrag nun mal sich hauptsächlich mit den alten Medien beschäftigt. Und ich finde, das Internet ist ein komplett anderes Medium. Und das sollte auch nicht in solch einen Vertrag mit reingezwängt werden, ist einfach meine Meinung. Und zum guter Letzt möchte ich Ihnen noch ein Zitat von Mark Twain mit auf den Weg geben. Zensur ist, wenn einem erwachsenen Mann ein Schnitzel verwehrt wird, weil ein Kind es nicht kauen kann.
Die Netzgemeinde war, weiß Gott, nicht beteiligt. Sie haben beteiligt, und danach frage ich KJM und Jugendschutznet, solche Vereine sind beteiligt worden, und es sind diejenigen, deren Interessen in diesem Gesetz reingeschrieben sind und die zum Teil sogar Geld damit verdienen, dass sie Milliarden von Homepages künftig raten dürfen. Und dann haben wir noch ein Beschäftigungsprogramm für Abmahnanwälte.
Ich habe eine Frage. Wir haben ja eigentlich alle festgestellt, irgendwie mit der Technik ist es nicht zu lösen. Verbote und Sperren bringen nicht wirklich viel. Wieso nehmen wir Kinder und Jugendliche nicht auch als Menschen ernst und setzen bei Menschen an und fragen uns, warum wir das Ganze nicht vielleicht auch im Curriculum in der Schule als Unterrichtsfach oder so anbieten könnten? Hey, wie gehe ich denn mit meinen Medien eigentlich um?
Das ist meine Vorlage. Das ist meine Vorlage, weil was mir jetzt bisher gefehlt hat, sind die Jugendlichen. Und ich sehe da vorne ein paar Leute von den jungen Piraten. Kommt ihr hoch? Weil ich finde, jetzt zum Abschluss sollten wir einfach mal gucken, was ihr so... Darf ich fragen, wie alt ihr seid? Wie alt seid ihr?
Also ich bin 16.
15.
16.
17.
14.
Okay, also ihr, es war vorhin zu lernen, ihr seid peinlich. Ich finde euch weniger peinlich als mich in dem Alter. Das waren die 80er. Jetzt mal die Frage, wenn ihr jetzt bei jeder Seite, die ihr haben wollt, eure Eltern fragen müsstet, wie wird das aussehen? Also wäre das möglich?
Also ich bezweifle, dass das möglich ist, weil schon allein wegen der Tatsache, dass wenn ich irgendwas im Internet suche, dann sind meine Eltern meistens gar nicht da. Ich könnte sie schlecht fragen. Mal ganz davon abgesehen, könnten meine Eltern also mir jetzt keine Filtersoftware installieren. Wenn ich jetzt irgendwas sehen wollte, was da gesperrt ist, dann ist die Filtersoftware sofort wieder weg. Und ich denke, auch weniger erfahrene Jugendliche in den Sachen dürften damit keine Probleme haben, weil dann nach ein paar Tagen, so wie es jetzt auch bei den Netzsperren war, auf YouTube Videos sind, wie man das ganz leicht wieder aushebelt. Und ich denke, dass das nicht sonderlich sinnvoll ist. Anstatt auf Verbote zu setzen, sollte man lieber schauen, wie man die Jugendlichen selber dazu bringt, gar nicht erst solche Seiten aufzurufen.
Seltsamerweise funktionieren ja diese Kindersperren für unliebsame Fernsehsender beim Fernseher ganz gut. Und die Eltern haben darauf dann ein Auge, können dann möglicherweise auch pädagogisch Einfluss nehmen, dann mal die Kindersperre wegnehmen, dann wieder, wenn sie nicht da sind, einbauen. Warum funktioniert das nicht mit dem Internet? Das fragte ich den Medienjournalisten Thomas Knüwer, der das Panel, was wir eben gehört haben, moderiert hatte.
Das Fernsehen aber ist ein altes Medium, das Internet ist ein neues Medium. Man kann nicht die Dinge, die man beim Fernsehen macht, einfach so übertragen. Das Internet ist eine revolutionäre und eine extrem disruptive Technik. Das bedeutet, wir müssen eben neu denken lernen. Und wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, dass unsere Kinder heute, also viele Kinder, viel internationaler sind als früher. Die haben heute schon Kontakte im Ausland. Und die wollen über das reden, was ihre Kontakte im Ausland eben dann auch reden. Und das ist einfach eine solche Masse von Seiten, die dann aufgerufen werden, wo man sich einfach fragen muss, soll ein Kind tatsächlich 50 Mal am Tag fragen, kannst du mir die Seite freisperren?
Aber ist es nicht auch das ein legitimes Interesse, überforderte Eltern irgendwie etwas an die Hand zu geben, damit sie ihre Kinder zumindest in einer wichtigen Periode des Wachstums schützen vor unliebsamen Angriffen aus dem Netz, sage ich mal?
Ja. Geben wir den Eltern etwas mit, geben wir ihnen Wissen mit und nicht eine Software, die nicht vollkommen funktionieren kann, die auf Handys, wo jetzt unheimlich viele auch eben surfen, die nicht auf dem iPhone und dem iPad funktionieren werden. Das alles ist Schattenpolitik, die nur dazu dient, einigen Institutionen anscheinend Arbeitsplätze zu verschaffen. Wir sollten uns lieber darum kümmern, das Internet, die Internetkompetenz in die deutsche Bevölkerung zu tragen, denn da hängen wir weit zurück gegenüber anderen Ländern.
Mehr unter politikcamp.org. So, jetzt versetzen wir uns mal ins Jahr 1935, 22. März.
Der Kurzwellensender Witzleben auf Welle 7,06 Meter. Wir übertragen aus dem Funkhaus Berlin die feierliche Eröffnung des ersten regelmäßigen Fernsehprogrammbetriebes der Welt.
Und das war wirklich eine Sensation. Bewegtbild mit Ton. Das alles im Regelbetrieb. Der Deutsche Unterhaltungsrundfunk hat also den Weg aus den Lautsprechern auf die Mattscheiben gefunden. Jürgen Bischoff ist bei mir im Studio. Erklärtermaßen öfter mal bei uns zu Gast im Medienmagazin, wenn es auch um technische Dinge geht. Fernsehen ist heute so selbstverständlich, dass wir gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich Fernsehen, was nicht, weil auch überall Screens leuchten, ob das auf den Bahnsteigen, in den Zügen ist und so weiter. Auf den Displays sämtlicher Geräte ist mittlerweile Bewegtbild zu sehen. Wie hat es tatsächlich angefangen? Also es gab mal den Kollegen Paul Nipko, der noch zur Jahrhundertwende bastelte mit einer Lochscheibe. Aber damit war ziemlich schnell klar, wird das Fernsehen sich nicht durchsetzen.
Also schnell war es noch gar nicht klar. Das hat man noch bis in die 30er Jahre hat man versucht, auf der Basis der Nipko-Scheibe, das ist ja so eine mechanische Scheibe, die rotierte vor dem Bild. Dahinter war dann also ein kleines eine kleine Lichtzelle, die hat also das Bild empfangen.
Damit wurde das Bewegtbild in einzelne Lichtpunkte sozusagen übersetzt, ja, und in, genau, Strom- und Spannungsschwankungen.
Genau, und die Auflösung war natürlich sehr gering. Also in Deutschland hat man es damit versucht, kriegte da gerade mal 30 Zeilen hin. Es gab dann eine zweite Entwicklung von Telefunk, da schaffte man schon 60. Man hat es auch in vielen anderen Ländern damit versucht. In den USA wurde sogar schon regelmäßiges Programm damit gemacht, hat sich aber einfach nicht durchgesetzt. Die Erfindung ist eigentlich diejenige von Manfred von Ardenne. Der hat Heiligabend 1930 so ein bisschen noch rumgebastelt und kam dann endlich auf den Tick, wie man es machen müsste. Er hat einfach den elektronischen Strahl einer Braunschnurröhre umgekehrt und hat damit die Bilder abgetastet. Das hatte er auch teilweise schon, die Idee hatte aus Amerika mitgebracht, wo es einen Herrn namens Svorikin gab. Der hatte mit solchen Sachen schon an der Petersburger Artillerieschule um 1910 mit angefangen. Aber die kriegten es irgendwie nicht auf die Reihe. Und Ardenne, der war gerade 24 Jahre alt, der schaffte es auf die Art und Weise. Und ich habe mal einen kleinen O-Ton mitgebracht, wo Manfred von Ardenne später, glaube zu DDR-Zeiten, für den DDR-Rundfunk erklärt hat, was denn daraus passiert ist.
Und die Wirkung dieser Vorführung, die wir als einzige bei Beginn der Funkausstellung machten, war so überzeugend, dass ein Jahr drauf die gesamte Industrie, die sich für Fernsehen interessierte, auf das neue System übergegangen war.
Das war, glaube ich, die Funkausstellung 1931, wo er, glaube ich, auch eine Schere vor den Abtaster gehalten hat. Und dann ein paar Meter weiter sah man auf dieser Röhre dann umgekehrt auch diesen Schattenriss der Schere.
Genau, das war 1931, die Funkausstellung. Das war also Weihnachten 30 bis Funkausstellung. Ich weiß nicht, die ist, glaube ich, damals sogar im Frühjahr gewesen. Ist, glaube ich, gar nicht im Sommer gewesen. Bin mir jetzt da nicht so ganz sicher. Da hat er das dann schon vorgeführt. Und dann, wie er gerade schon sagte, hat man dann relativ schnell überall gesehen, es geht nicht weiter. Man hat, die Engländer haben noch mit rumexperimentiert mit Nipko, aber es ging irgendwie alles nicht. 1935, an diesem 22. März, also Montag vor 75 Jahren, ging also das erste regelmäßige Fernsehprogramm über den Sender, veranstaltet von der Deutschen Reichspost. Und die zeichnen dann dreimal in der Woche so Programme, also Ausschnitte aus Spielfilmen, ein paar Dokumentarfilme und sowas. Nur wer es sehen wollte, der musste sich natürlich in die sogenannten Fernsehstuben begeben. Und diese Fernsehstuben waren von der Deutschen Reichspost an einigen Stellen im Land eigentlich auch nur in einigen Großstädten eingerichtet worden. Der Fernseher war, glaube ich, 20 Zentimeter höchstens, also der Bildschirm war ungefähr 20 Zentimeter höchstens im Durchmesser. Und die Leute haben Eintritt bezahlt, um sich das anzugucken, aber die kriegten auch erst 180 Zeilen zunächst mal. Die Deutsche Reichspost hat natürlich weiterentwickelt und die Engländer, die Franzosen haben weiterentwickelt und die kriegten schon 1935 hochauflösendes Fernsehen. So nannten sie das damals und es waren 430 Zeilen. Ja.
Ein bisschen weniger, als wir heute im normalen Standardfernsehen haben, aber du hattest es angedeutet, Petersburger Artillerieschule, da kommt ja dann auch sehr schnell der Verdacht nahe, dass das nicht nur als Propaganda-Instrument später benutzt wurde, sondern dass die Entwicklung des Fernsehens ja eigentlich von der Militärtechnik kommt.
Ja, das kann man wohl so sagen. Man hat also, wie gesagt, schon in Ungarn dann in Russland schon damit angefangen zu experimentieren, ist da allerdings nur zu dem Zeitpunkt noch nicht so sehr weit gekommen. Man hat irgendwie wahrscheinlich die Braunsche Röhre genommen, um zu sehen, ob man da irgendwie was auch militärisch Relevantes entwickeln konnte. Aber erst in den 30er Jahren ist es praktisch gelungen, diese Röhre, diese Kameraröhre auch so weit weiterzuentwickeln, dass man dann wirklich gut auflösende Bilder machen konnte. Und
also auf ferngesteuerten Bomben, also die Vorläufer der Cruise Missiles.
Das kam noch später, aber zunächst mal erst noch spannend finde ich 1936 bei der Olympiade, da stand ja ein Mensch namens Walter Bruch, der später das Farbfernsehen in Deutschland erfunden hatte, der stand hinter einer Kamera und die hieß damals Fernsehkanone. Also es war so richtig ein riesen dickes Teil mit so einem riesen Objektiv, was auf die Athleten gerichtet worden ist. Und damit hat er die Leute eingefangen. Und dann ging es natürlich weiter 1939. Da habe ich auch nochmal einen O-Ton mitgebracht von Josef Hopper. Der ist der stellvertretende Chef des Deutschen Technikmuseums in Berlin. Der hat gesagt, wie es dann Ende der 30er Jahre auch im Interesse der deutschen Wehrmacht gewesen ist.
Tatsächlich sind von 1939 an, also mit Ausbruch des Krieges, immens viele Gelder und Forschungskapazitäten in die Entwicklung von solchen Fernsehkomponenten für Waffensysteme geflossen, mit der Aussicht, dass man so eine Art von Raketenwaffen oder auch von fernsteuerbaren Panzern und anderen Instrumenten mit eingebauten Fernsehkameras ausstatten würde, um dann sehr zielgenau, sehr schnell und präzise in dieses Geschehen eingreifen zu können.
Ja, er hatte damals auch mal für eine Ausstellung wirklich noch Material gefunden bei den Herstellern von Fernsehkameras, wo die, ich weiß nicht, ob die Luftwaffe oder die Marine, die hatten jedenfalls wirklich noch Filmmaterial davon, wie also erste Bomben abgeworfen wurden und auf alte Frachter geschossen wurden, um das einfach mal auszutesten. Und da waren die auch schon mit einer sehr hohen Auflösung dabei, also weit höher als das heutige oder das Standardfernsehen, aber noch nicht so viel wie hochauflösendes Fernsehen.
Vielen Dank, Jürgen Bischoff, hier müssen wir eine Zäsur machen. 75 Jahre Fernsehen, das ist jetzt für das Medienmagazin dann doch zu viel. Aber vielleicht eine kleine Anregung, um im Netz zu stöbern. Da gibt es genug Material, wo auch Wissenschaftler da ihre Ergebnisse zum Besten geben. Auch vielleicht dann diesen O-Ton, den ich noch ganz kurz hinten ranfügen will, aus der ersten Geburtsminute des deutschen Fernsehens vor 75 Jahren.
Es spricht also jetzt zu Ihnen der Chefingenieur des Deutschen Rundfunks.
Leider bin ich heute verhindert, persönlich anwesend zu sein. Die moderne Technik bietet jedoch, wie Sie sehen und hören, Möglichkeiten genug, um über Raum und Zeit hinweg die persönliche Anwesenheit zu ersetzen. Wenn die Reichsrundfunkgesellschaft heute den regelmäßigen Fernsehversuch aufnehmen kann, so dankt sie das der technischen Vorarbeit der Deutschen Reichspost und der deutschen Industrie. Als technischer Direktor der Reichsrundfunkgesellschaft werde ich es als meine vornehmste Aufgabe betrachten, die Technik des Fernsehens so zu fördern, dass der Deutsche Rundfunk auch auf diesem Gebiet an der Spitze marschiert.
Und an der Spitze marschiert jetzt gleich wieder Olli Massev. Mit der besten Musik zu dieser Zeit in dieser Stadt, hieß es früher mal, und das gilt für ihn auf jeden Fall. Den Rest hören Sie im Podcast, auch historische O-Töne aus den Anfängen des Fernsehens und dann natürlich auch, ich hatte es vorhin angedeutet, zur Anfangsgeschichte der Werbung im bundesdeutschen Fernsehen. Das alles im Podcast. Und vergessen Sie auch heute nicht,
vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Tschüss. Und damit unverzüglich in den Podcast-Bonustrack mit der bereits angekündigten historischen Aufarbeitung des Beginns der deutschen Fernsehwerbung in der ARD, im Bayerischen Rundfunk, um genau zu sein. So gelaufen am 4. November 2006 im Medienmagazin.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und außerhalb unseres Werbeblocks Werbung.
Halt, mein Freund, wer wird denn gleich an die Decke gehen? Greife lieber zur HB, dann geht alles wie von selbst. HB ist eine Filterzigarette, die schmeckt. HB rauchen heißt frohen Herzens genießen.
Das HB-Männchen mit einem Bekanntheitsgrad von 96% von 1957 bis 84 auf deutschen Bildschirmen in die Luft gegangen. Ich habe mich immer gefragt, vielleicht Sie ja auch, was das Männchen da so flucht. Und vielleicht ist dies ja eine Radiopremiere, denn es ist eigentlich rückwärts, was dort abgespielt wird. Hören wir mal rein. Ja. Ja, das war jetzt schon umgedreht und man hörte irgendetwas, was auch nicht so richtig zu verstehen war. Ich habe das Ganze mal ein bisschen entschleunigt, also langsamer aufgezeichnet. Also was da wie rückwärts schon wieder klang, ist aber wirklich vorwärts und das ist meiner Meinung nach arabisch. Also wer jetzt vielleicht von den geneigten Medienmagazin-Hörern das verstanden hat, der schicke mir doch bitte eine E-Mail. Das würden wir dann nächste Woche hier gerne übersetzen wollen unter medienmagazin@radio1.de. Und wer das eben nicht richtig verstanden haben sollte, obwohl er arabisch kann, der kann sich ja dann den Podcast eine Stunde nach der Sendung einfach runterladen und sich das dann sozusagen immer wieder hin und zurück spielen. So, aber wie gesagt, 50 Jahre deutsche Fernsehwerbung, 3. November 1956, der Stichtag.
Das Fernsehen versetzt den Betrachter in den Zustand einer leichten Hypnose. Wunderbar befreit von den Sorgen und Spannungen des Alltags, versinkt der Betrachter in eine Welt des Traums. Das Fernsehen entrückt uns den Sorgen, lässt uns dem Alltag entschweben, bringt Ruhe und Entspannung. Auch das Werbefernsehen.
Die Reise zum Mond ist keine Utopie mehr. Kühnheit prägt unser Jahrhundert und sie ist kühn. Die Mischung der Peter Stuyvesant, die die verschiedensten Fahrwerke vereint zum Duft der großen, weiten Welt.
Erntedankfest in Kenia, Ostafrika. Zu Ehren des Tchibo Kaffee-Experten.
Ich finde Omo einfach prima. Wenn ich meine schmutzige Wäsche in die Omo-Lauge lege, merkt man sofort, dass sich der Schmutz löst.
Und was ist das Besondere für Sie an Omo?
Dadurch, dass ich im Ruhrgebiet wohne, ist unsere Wäsche besonders schmutzig und auch fettig. Darum nehme ich Omo, weil es so wunderbar wäscht.
Ich bin gern Hausfrau. Und ich lasse mich gerne ein bisschen verwöhnen.
Porträt einer Frau, die mit Palmolive spült. Als wir sie fragten, warum, sagte sie:
Ich glaube, ich bin ziemlich anspruchsvoll und, naja, eben deshalb.
Das milde Palmolive mit der ergiebigen Spülkraft.
Mutti, Mutti, er hat überhaupt nicht gebohrt.
Holen Sie sich die bunte Welt nach Hause.
Der gebildete Mensch sagt nur Persil. Persil und nichts anderes.
Ja, wer hätte das gedacht? 50 Jahre ist das her. Seitdem gibt es im bundesdeutschen Fernsehen Fernsehwerbung. Erfinder ist der Bayerische Rundfunk und ich begrüße jetzt in München Sabine Rittner vom Historischen Archiv des Bayerischen Rundfunks. Grüß Gott nach München.
Grüß Gott nach Berlin.
Was ist denn darüber bekannt, warum der Bayerische Rundfunk, ausgerechnet der Bayerische Rundfunk, die erste Anstalt war, in der Fernsehwerbung gesendet wurde? Was wissen Sie da?
Also das damals neue Medium Fernsehen war ja prädestiniert zur Verbreitung von Werbung. Somit war Werbefernsehen natürlich ein Thema, das im Raum lag. Im Hörfunk gab es ja bereits seit 1949 Werbesendungen, ebenso im englischen und im amerikanischen Fernsehen. Allerdings war innerhalb der ARD die Haltung zu diesem Thema nicht einheitlich. Zum Beispiel SDR, NDR und WDR waren absolute Gegner des Werbefernsehens. Und beim
wissen Sie, warum das war? Warum man dagegen war?
Werbefernsehen war damals sehr, sehr kontrovers diskutiert. Also es war die Frage, will man es überhaupt, will man sich damit beschäftigen? Und es hatte mehr oder weniger die Notwendigkeit, also man musste es dann irgendwann angreifen, sonst hätten es andere gemacht. Und ich denke, das hat der Bayerische Rundfunk relativ bald erkannt. Also die haben Handlungsbedarf gesehen und haben dann auch mehr oder weniger die Angelegenheiten im Alleingang begonnen und dann in der ARD Fakten geschaffen.
Wie hat denn die Medienpolitik darauf reagiert? Denn es gab ja dann plötzlich ja auch Einnahmen. Werbefernsehen hat ja mal den Grund, dass dann auch Geld in die Kasse kommt. Aber das musste doch alles sicherlich staatsvertraglich und richtig für alle Rundfunkanstalten der ARD dann irgendwie geregelt werden.
Also es war ja so, dass Träger nicht die Rundfunkanstalten selbst waren, sondern die Tochtergesellschaften, also die GmbHs, die durchaus Werbung machen konnten. Und es war aber am Anfang vereinbart, dass der Gewinnüberschuss der Kulturhilfe in Bayern zugutekommen sollte. Also es war nicht ein Ertrag, den man dann ins Programm steckte, sondern der kulturelle Aufbau in Bayern sollte gefördert werden.
Jetzt mal vielleicht zu dem eigentlichen Werbefenster im Programm. Mhm. Zu welcher Stunde liefen denn und vor allen Dingen wie viel Spots?
Es war von 19.30 Uhr bis 20 Uhr, also bis Einführung des Werbefernsehens gab es ja dann eine Pause. Um 19.30 Uhr endete das Regionalprogramm, um 20 Uhr begann die Tagesschau. Und in der Zeit hat man eben diese Sendung geschaltet, die hieß zwischen 19:30 und 20:30. Und es waren 6 Minuten Werbung und 19 Minuten Rahmenprogramm.
Woraus bestand das Rahmenprogramm?
Das waren ganz neue Formate, also Quiz, Alles oder Nichts, kurze Berichte über Sportereignisse, kurze Kurzformen von Sendungen, die man dann eben aufgrund dessen neu entwickelt hat.
Aber man musste ja auch die Werbeclips irgendwie drehen. Gab es dafür Spezialisten aus der Kinobranche?
Das waren Produktionsfirmen, die das im Auftrag der Bayerischen Werbefernsehen GmbH übernommen hatten.
Der erste Spot war ein ziemlich langer Film über Persil mit Beppo Brehm und Liesel Karstadt.
Safir, das schau her, was du wieder gemacht hast. Also du bist doch ein richtiger Dreck.
Sprich's nicht aus, wir sind ja nicht daheim.
Aber du benimmst dich so, als wenn's daheim wärst. Ich, wenn Wirt wär, mein Lieber.
Aber was wäre dann, wenn du der Wirt wärst?
Nausschmeißen tät ich dich.
Mahlzeit, die Herrschaften. Oh, ein kleines Malheur. Gisela, Serviette.
Entschuldigen Sie, bitteschön.
Aber ich bitte Sie, das kann doch vorkommen. Dafür gibt's doch Gott sei Dank Persil. Nicht wahr, gnädige Frau? Wünsche weiterhin gute Speisen.
Danke. Siehst, Liesel, das ist eben der Unterschied zwischen dir und dem feinen Mann.
Was?
Naja, du machst allebei gleich ein Trara und ein Theater, wenn bloß so ein kleines Fleckerl auf den Tisch stecken kommt. Der gebildete Mensch sagt nur Persil. Persil und nichts anderes.
Wie kam es zu diesem ersten Spot überhaupt?
Es war ja so, dass 1954 der Bayerische Rundfunk mit der Firma Henkel einen Pachtvertrag über ein Grundstück auf dem Wendelstein abschloss. Dort sollten Senderanlagen gebaut werden und bereits in diesem Pachtvertrag wurde festgelegt, falls es Werbung im Fernsehen geben würde, dann hätte die Firma Henkel den Vorrang. Also man sieht daran schon, dass die Wirtschaft sehr interessiert war an dieser Möglichkeit.
So, dem habe ich es aber gegeben.
Wem?
Na, dem Chef. So eine Frechheit. So eine Unverschämtheit. Und weißt du was? Jetzt gehe ich.
Aber Lisa.
Nein. Ich lasse mir ja nicht alles gefallen.
Hallo, Frauengold nehmen.
Ja, Frauengold nehmen. Und man kann über den Dingen stehen und objektiver urteilen.
Es war mein Fehler, Herr Direktor. Ich hatte nicht aufgepasst. Und ich möchte mich dafür entschuldigen.
Versuchen auch Sie einmal Frauengold. Die Frau, die sich lebensfroh und jugendfrisch fühlen will, nimmt Frauengold. Frauengold gibt auch Ihnen den rechten Schwung.
Aus heutiger Distanz sind die sehr, ja, teilweise sicherlich unfreiwillig komisch, diese Spots. Damals hatten Sie ja wirklich die Aufgabe, den Verkauf anzukurbeln und nicht eher vom Produkt abzulenken. Gab es so etwas wie eine Wirkungsforschung, wo die Akzeptanz gemessen wurde, die Einschaltquote und dann auch anhand dieser Daten Werbung optimiert wurde?
Also es gab eine sehr zeitnahe Untersuchung von Infratest, die startete im November 1956, also gleich nach Einführung des Werbefernsehens und ging bis 1957. Befragt wurden damals 1300 Haushalte und das Ergebnis zeigt, dass die Akzeptanz sehr groß war. Also 66% der Befragten gaben an, dass sie Werbefilme gern sahen und vollkommen abgelehnt wurde das Programm nur von 4% der Befragten. Das Werbefernsehen mit den kurzen Filmchen, mit den ganz intelligent gemachten Spots, das war durchaus unterhaltsam auch, dass denen Spaß gemacht hat.
Also ein positives Echo bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, aber wie war es mit anderen Medien, zum Beispiel im Printbereich? Gab es da nicht doch Befürchtungen vielleicht, dass die Firmen ihre Werbemittel nicht aufstocken, sondern eher dann alles Geld ins Fernsehen stecken?
Ja, also ganz vehement dagegen waren natürlich die Zeitungs- und Zeitschriftenverbände, auch einzelne Verlage. Allen voran war das der Springer Verlag in Hamburg. Einerseits fürchteten die sicher die Konkurrenz des Fernsehens, andererseits gab es aber damals auch schon Bestrebungen auf ein privates, werbefinanziertes Fernsehen. Und also die Verlage waren nicht gegen Werbefernsehen, sondern die waren dagegen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Werbefernsehen ausstrahlte.
50 Jahre Fernsehwerbung, damals Pionierleistung vollbracht vom Bayerischen Rundfunk. Im Studio in München war die Kollegin Sabine Rittner vom Historischen Archiv. Ich bedanke mich.
Danke, wiederhören.
Und jetzt möchten wir eine. Coca-Cola, Coca-Cola, trink ich gerne, denn nach Frische lächelt mein Mund. Ob im Sommer oder Winter, Coca-Cola trinkt man gern zu jeder Stunde. So erfrischend ist die Pause, Coca-Cola ist das Richtige für mich. Stets beliebt bei Jung und Alt und am besten schmeckt es kalt, Coca-Cola für dich.
Der SFB ist rund einen Monat später ans Netz gegangen mit der Werbung am 4. Dezember 1956 und der ehemalige SFB-Werbechef Hans Bodo von Dinklage, SFB-Sendeleiter damals, verantwortlich für die Werbung, erzählte mir.
Eine Besonderheit, wir haben ja in Berlin immer eine Woche Zeit versetzt, die Programme und die Werbung des Bayerischen Rundfunks ausgestrahlt. Das wurde seinerzeit, da es ja noch keine Möglichkeit war, das per Leitung nach Berlin zu geben, wurde per Flugzeug hergebracht und dann in Berlin gab es noch kein Radar. Also manchmal landeten die Maschinen nicht, wie wir es erwarteten. Es war eine aufregende Sache. Es kam manchmal in letzter Minute, so zum Beispiel einmal ein Werbespot, den wir hätten herausnehmen müssen, der nur in Bayern laufen sollte, der aber von den Bayern noch nicht rausgeschnitten war. Und in letzter Minute kam die Filmrolle an, wir haben sie sofort gesendet und nun lief in Berlin 6 Emster-Tropfen, den es in Berlin gar nicht gab. Wir haben bis nachts um 11 Anrufe gehabt, wo es denn diesen 6 Emster-Tropfen gibt. Das war also ein durchschlagender Erfolg. Ich habe am nächsten Tag gleich in Bayern beim 6 Emster-Tropfen angerufen und gesagt, die müssen unbedingt eine Filiale machen. So ein Erfolg, wie sie gestern hatten, das war für die natürlich auch neu. Es wurde daraufhin auch in Berlin eine Niederlassung für 6 Emster-Tropfen eingeführt.
6? Mm-mm. 6 Emter-Tropfen, der köstlich milde Magenbitter, in jedem Haus der Retter in der Not.
In Berlin fingen wir dann 1957 an, Live-Werbung auszustrahlen, und zwar für ein Berliner Möbelhaus. Dieses Möbelhaus kam jeweils mit einem Zimmer, das vorgestellt wurde, also Möbeln dieses Zimmers. Diese Möbel wurden aufgestellt, im Studio aufgebaut. Wir hatten Versatzwände dafür herstellen lassen, sodass jeweils in kurzer Zeit in andere Dekorationen dieses Zimmer hineingebaut wurde. Dann wurde die Werbung gemacht. Ich hatte seinerzeit die Regie dieser Werbespots. Und es ging ein ganzes Jahr lang und es war die einzige Live-Werbung im Fernsehen, die wir in Deutschland hatten.
Von dieser halben Stunde von 19.15 Uhr bis 19.45 Uhr, wie hoch war der Werbeanteil?
Wir durften bis zu 6 Minuten Werbung ausstrahlen. In der Anfangszeit war das aber gar nicht möglich. Es war sehr schwer, überhaupt 3 Minuten voll zu bekommen. Der Rest zum Programm, das jeweils so um die 22 Minuten lang war. Der Rest wurde mit Maxel oder Bärchen oder Löwen gefüllt. Zunächst mal in Bayern Maxel und natürlich dann auch in Berlin. Und dann kam in Bayern ein Löwe und wir haben mit einem Bären angefangen, Zeichentrickfiguren. Und die wurden jeweils in der Länge dafür ausgesucht, sodass man dann diese halbe Stunde voll weg.
Verschwenderisch lüsterne Zungen werden befriedigt. Im Afrikola-Rausch. Mabel aus San Francisco. Sie hat die schönste Zunge Kaliforniens. Afrigläser. Stapelbar. 3 Stück, 1,65 Mark. Wild im Afrikola-Rausch. 1971 wird bewiesen, dass die Elektrizität in den Kniekehlen bei Erregung dieselbe ist, die die Haare zu Berge stehen lässt. Sexy, Mini, Super, Flower, Pop-Up-Cola. Alles ist in Afrikola.
Für viel Aufregung sorgte damals dieser Afrikola-Spot, weil da auch ein bisschen mit weiblichen Attributen geworben wurde. Können Sie sich erinnern, dass es sowas gab wie Auseinandersetzung hinter den Kulissen in der Sendeanstalt mit dem Rundfunkrat, dass die sagten, also so eine Werbung wollen wir nicht im Fernsehen?
Oh ja, wir hatten viel solche Probleme. Also wir mussten jugendfrei sein. Wir hatten Probleme mit dem Rundfunkrat. Auch im Zusammenhang mit natürlich leicht bekleideten Tänzerinnen und dergleichen. Oder ein Lufthansa-Spot, wo ein im Oberkörper nackter Mann im Waschzober saß und sich in Japan bedienen lässt, wo Lufthansa für einen Flug nach Japan warb. Es war außer dem Oberkörper nichts zu sehen und trotzdem, man argumentierte, man könnte sich ja was dabei denken. Also wir hatten damals ziemlich haarige Diskussionen. Wir machten ja auch hier SFBs Sandmännchen, im Übrigen auch finanziert durchs Werbefernsehen. Und das Sandmännchen sollte nicht im Zusammenhang mit Werbung laufen. Man würde die Kinder an Werbung ranführen. Sehr lange Rededuelle hin und her, ob man überhaupt zulassen dürfe, dass im Zusammenhang mit der Werbung auch das Sandmännchen laufen dürfe. Es gab Diskussionen, die zum Beispiel bis zum Abgeordnetenhaus gingen, wo Werbespots zu laut waren und man die Lautstärke der Werbespots stark monierte, die wir ja nicht verändert haben. Wir kriegten ja angelieferte Werbespots, sodass man also und versuchte die Werbeindustrie darauf hinzubringen, dass sie doch nicht so lautstarke Spots ausstrahlen. Aber rein technisch waren die in Ordnung. Nur die hatten das aufgenommen mit einem Begrenzer. Und das Volumen wirkte eben stärker. Und dazu gab es sogar eine Debatte im Abgeordnetenhaus.
Was darf sonst noch sein?
Kapern. Kapern bekommen wir leider erst morgen wieder, gnädige Frau.
Was? Keine Kapern?
Tut mir leid, gnädige Frau.
Und Sie wollen ein Delikatessgeschäft sein? Dass ich nicht lache. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, Fräulein? Keine Kapern.
Oh. Hallo, Frauengold nehmen.
Letztes Medienmagazin im Jahr. Ich will nicht mit Schulden ins neue Jahr gehen. Sie erinnern sich vielleicht, wir hatten hier 50 Jahre Fernsehwerbung gefeiert und ich hatte Ihnen einen Spot vorgespielt, der ging so.
Halt, mein Freund, wer wird denn gleich an die Decke gehen? Greife lieber zur HB, dann geht alles wie von selbst.
Ja, und ich fragte Sie, ob Sie erkennen können, was das kleine Männchen sagte, und dazu spielte ich das Ganze auch nochmal rückwärts ein. So, und da hörte man, dass da irgendwie, obwohl das immer noch unverständlich ist, etwas mit Miele zu tun haben könnte. Und ich fragte dann so in die Runde und bekam dann die Antwort von einem Hörer.
Ja, ich höre sozusagen das Medienmagazin als Zaungast über DVB-S und hatte den Werbespot gehört, habe davon im Büro erzählt und mein Kollege Raphael hat eine Schwester, die Arabisch versteht, hat ihr das mal vorgespielt und ich hatte noch einen anderen Kollegen, der kannte einen Araber und hat dem diese MP3-Datei auch mal vorgespielt und dabei kam dann folgende Übersetzung raus. Miele ist jeden Tag für jeder Mann und in jedem Haus da. Und die Miele-Waschmaschine, und wir nehmen an, dass er auf diese Waschmaschine deutet, der da spricht, macht ihre Arbeit und hilft bei der schweren Hausarbeit. Das ist so das, was wir zusammengetragen haben aus den beiden Übersetzungen.
Ja, Herr Püttmann aus NRW war das. Und ich fragte dann natürlich auch arabisch sprechende Leute. Und da gab es dann wieder eine Antwort von Gidon Windecker per E-Mail. Der sagte, alle Menschen von überall her, jeder Bey, also Herrscher, sollten die Ausrüstung, jeden Morgen sollst du die unvermeidbare Arbeit, im religiösen Sinne ein Gebet tun, mit allen Mitteln, jeder Bey die Ausrüstung sollte. Und das waren ja Fragmente, die nur rückwärts zu verstehen waren. Und da war ich dann unsicher und fragte dann aber, um das ganz genau abzuklären, den Redaktionsleiter bei der arabischen Redaktion Deutsche Welle TV, Mustafa Isayed. Und er plädiert auch für einen Waschmaschinenspot.
Ich habe verstanden, dass diese Maschine, Waschmaschine, in jedes Badezimmer passen würde. Man sollte ihre Leistungsruhe bewundern und jede Hausfrau ist so fasziniert von der Geschwindigkeit dieser Maschine.
Ist das aber typisch für Werbung auf Arabisch, was Sie da gehört haben, oder klingt das auch in Ihren Ohren etwas komisch?
Also es klingt auf jeden Fall komisch. Das war jetzt kein Hocharabisch und kein auch gepflegtes Arabisch für einen Werbespot. Es war eher so ein Dialekt, so ein bisschen Richtung Beduine. Für die Hausfrau möglicherweise am Anfang der Werbung angedacht als eine leichte Übung. Es ist eine leichte Sprache. Aber mittlerweile sind die Werbespots alle so sehr gut gemacht, dass sie auch eine Sprache benutzen, die überall verstanden wird.
Also kann man sagen, vielleicht zu Recht ist dieser Werbespot rückwärts und schneller abgespielt worden und dann dem HB-Männchen unterlegt worden. Das ist möglicherweise kein Werbespot, nachdem man sich so eine Waschmaschine kaufen würde.
Nein, keineswegs. Das würde man nicht ganz so ernst nehmen. Also die Sprache ist wirklich so ein bisschen zu einfach, zu platt, als dass man das als seriöse Werbung streuen kann. Das ist mittlerweile gar nicht so modern.
Gut, das war Mustafa Isayed. Er ist Redaktionsleiter der arabischen Redaktion bei DWTV. Und damit haben wir, bevor das Jahresende zuschlägt, doch noch die Schuld abgetragen und geklärt, was das eigentlich für ein Text war. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und damit zurück zu den Anfängen des deutschen Fernsehens überhaupt. Hören Sie einige historische O-Töne. Zuerst Manfred Hempel, er ist Fernsehhistoriker, in einer Aufnahme, die entstand vor 20 Jahren, als er mir die Bedeutung von Paul Nipkow, dem Erfinder der Lochscheibe, beschrieb. Dazu einige Ausführungen über die Rolle des Fernsehens im Dritten Reich.
Ja, vor 57 Jahren das Prinzip des Fernsehens gefunden hat. Die volle Bedeutung seines Lebenswerkes werden erst spätere Geschlechter ganz erkennen. Aber das eine wissen wir schon heute. Paul Nipkow hat damit dem deutschen Volke, ja der Menschheit, einen Dienst geleistet, der seinen Namen unsterblich machen wird.
Es ist nachgewiesen und durch Nipkow selbst veröffentlicht im Oktober 1885, dass dieser Professor Karl Eduard Zetsche, ein Dresdner Physikprofessor, der zur Leitung der heute noch berühmten elektrotechnischen Zeitschrift nach Berlin berufen worden ist, dass also Paul Nipkow als 23-jähriger Student durch Zetsche aufmerksam gemacht worden ist auf den ganzen Reichtum von Gedanken, die vorher bestanden haben. Und es gibt in einem Artikel, den Paul Nipkow schreibt, eine wichtige Fußnote, und da sagt der junge Mann in sehr guter wissenschaftlicher Bescheidenheit, dass er es nicht war, dass er anerkennt die Leistungen aller anderen, aber er versucht bei den Fachleuten Verständnis zu erwecken für seinen Standpunkt und für seine Patentanmeldung. Er sagt, man möge ihm doch das bitte nicht übel nehmen, dass er diesen großen Anspruch in die Welt setzt und mit seinem Patent übrigens auch bestätigt bekommen hat. Er sagt, offensichtlich kannten die Patentbeamten diese früheren Schriften auch nicht. Nur, das ist eine klare Sache. Der Professor war ein gut bezahlter Mann. Die Patentbeamten hier auf der Gitschiner Straße in Berlin haben sehr viel weniger verdient und hatten sehr viel weniger Möglichkeiten, offensichtlich sich zu informieren. Also, grob gesagt, es ist ein Patentirrtum. Überhaupt ihm dieses Patent zu erteilen, ist nicht richtig, weil viele Vorveröffentlichungen gedruckt in der Welt vorlagen.
Während wir hier im Saale atemlos lauschen und schauen, hat die Zeit eines neuen, fast
unbegreiflichen Wunders begonnen. Nach dem 30. Januar 1933 hat der Rundfunk das Wort des Führers allen Ohren gepredigt. In dieser Stunde heute wird der Rundfunk berufen, die größte und heiligste Mission zu erfüllen, nun das Bild des Führers unverlöschlich in alle deutschen Herzen zu pflanzen.
Nach meinen Forschungen und meinen Erkenntnissen nach hat Goebbels nie Konzepte entwickelt, schon gar nicht solche von sozialen Dimensionen. Es ist auch von Hitler bekannt, dass er von Technik keine Ahnung hatte und noch weniger von den sozialen Auswirkungen. Goebbels hat in Bezug auf Rundfunk und Fernsehen sich die Konzeption gekauft mit Leuten, die solche Konzeptionen im Kopf hatten. Und damit eine ganze Organisation von Künstlern, vornehmlich Arbeitslosen, Rundfunk- und Theaterkünstlern, die ganze Skala, zwischen denen man sich vorstellen muss, die verschiedensten Persönlichkeiten, die im Fernsehen gewirkt haben. Also von Leuten, die mit durchaus sozialistischen Ideen hingekommen waren und sich nicht ganz haben von der faschistischen Ideologie vereinnahmen lassen, bis hin zu denen, die offen reaktionär gedacht, gehandelt und im Programm gesprochen haben. Also diese große Bandbreite ist am besten umschrieben mit zwei Leuten. Den einen stelle ich Ihnen am besten vor im Tondokument. Ich glaube, diese Stelle vergessen die Hörer nicht so bald wieder, wenn es um faschistisches Fernsehen geht, wo nämlich ein Unterhaltungsprofi Politik macht mitten in der Moderation.
Um mal wieder über die Musik zu sprechen. Ich freue mich eigentlich, dass es heute alles so wunderbar im Takt geht, nicht wahr? Wenn es auch hier und da immer noch so etliche Querpfeifer bei uns gibt. Und vielleicht auch mal solche, die gerne mal wieder die Zentrummel rühren möchten. Sogenannte Devisenmusikanten, nicht wahr? Ach, da machen wir wenig Federlesen. Die kommen zu ihrer weiteren Ausbildung in ein Konzertlager, wo man ihnen dann so lange die Flötentöne beibringt, bis sie sich an eine taktvolle Mitarbeit gewöhnt haben.
Das ist der eine Flügel und der andere wird gebildet beispielsweise durch eine Frau wie Oda Schottmüller, eine Tänzerin, die eine seltsame Art des Ausdruckstanzes pflegt, die damals gar nicht wohl gelitten war. Im Fernsehen war es aber möglich. Überdies eine begnadete Maskenbildnerin und Bildhauerin, die mit selbstgeschaffenen Masken tanzte. Tja, aber von Oda Schottmüller wissen wir, dass sie nicht nur Tänzerin und Bildhauerin war, sondern dass sie ihr Leben hingeben musste auf dem Schafott in Plötzensee, weil sie im Bestand der vielleicht erfolgreichsten Widerstandsorganisation des Zweiten Weltkriegs gearbeitet hat, nämlich der bekannten Roten Kapelle, sprich der Gruppe Schulze-Boysen-Harnack.
Radio 1. Nur für Erwachsene.